Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Ich weiß noch gar nicht, was mich erwartet. Ich lasse es auf mich zukommen.
Ich bin total offen. Ich erwarte viele Trainer und gute Kontakte.
Ich erwarte einen spannenden Abend mit interessanten Gästen, einen interessanten Vortrag und aktives Netzwerken.
Ich lasse mich überraschen.
Lassen Sie sich auch überraschen von der zweiten Folge Pod4U, dem Podcast der Gabal Regionalgruppe Berlin-Brandenburg. Wir möchten Ihnen wieder einen Einblick des letzten Gabal-Abends vom 25. Mai 2016 in Berlin geben. Wir wünschen Ihnen einen Impuls für Ihre Arbeit, einen neuen Gedanken oder einen anderen Gedanken durch diese ausgewählten Mitschnitte. Die, die dabei waren, laden wir ein zum Wiederhören und allen möchten wir Lust auf die nächste Veranstaltung machen. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Wir konnten wieder die tollen Räumlichkeiten von Stratum nutzen. Und daher bekommt unser Gastgeber Richard Häusler als erstes das Wort.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wer ist denn zum ersten Mal hier heute? Oh, schön. Fast, ja. Ja. Das freut uns ganz besonders, ja. Weil das sind ja alles potenzielle neue Gabal-Mitglieder oder sind Sie alle schon Mitglied? Ah, Wolfram, guck.
Perfekt.
Perfekt. Ja, da freut sich der Chef, weil neben mir steht Wolfram Lutz, der Regionalleiter der Gabal-Regionalgruppe Berlin-Brandenburg, der seit Anfang des Jahres oder seit Ende letzten Jahres nicht mehr ganz allein ist mit dem Job, diese Themenabende zu organisieren und zu bestücken, sondern wir haben inzwischen ein Viererteam. Brigitte Hagedorn sitzt hier hinten unauffällig, aber sie ist die wichtigste Person, weil sie nämlich dokumentiert. Sie wird einen Podcast erstellen, wie schon über die letzte Veranstaltung, sodass man auch was nachhören kann und dass das, was wir heute erleben, nicht Schall und Rauch ist, sondern bleibt. Und im Internet bleibt es ja auch ewig. Und dann ist Dina Weiler, die gerade Einlass macht. Sie ist die vierte im Bunde, also neben mir. Und wir vier, wir haben gesagt, wir trauen uns jetzt was. Wir machen dieses Jahr zum Beispiel vier, also ab jetzt immer Themenabende zu einem wirklichen Thema. Also nicht so ein Sammelsurium, sondern heute geht es um Führung aus verschiedenen Perspektiven. Und worum geht's im September?
Das ist eine spannende Frage, die lösen wir nachher zum Ende auf. Und ich mache mich vorher nochmal schlau.
Es geht um Strategie und im Dezember geht es um Persönlichkeit. Ja. Sorry, ich wollte dich nicht vorführen,
nee, so gut,
aber so passiert das, ja. Verlässt man sich auf seinen Kollegen, schon ist man verlassen.
Ja, so ist es. Wenn es der Chef ist, das kennen wir ja.
Ja, wer ist jetzt hier der Chef, Herr Laufer? Wer ist der Chef? Das ist ja unser Thema heute. Ja? Also, mit diesem Jahr hat eine neue Ära begonnen bei diesem Gabal-Treffen, aber ich finde es wahnsinnig schön, dass wir auch ein bisschen anknüpfen können an eine Tradition. Als ich vor 10 Jahren oder so war das in München und Oberbayern die Regionalgruppe organisiert habe, da war Hartmut Laufer ein Mythos. Alle haben gesagt, guckt nach Berlin, was der hier auf die Beine stellt. Da sind 40, 50, 60, 100 Leute kommen da. Da ist was los. Macht es auch so wie er. Und ich hatte damals nicht die Gelegenheit und die Ehre, ihn kennenzulernen und ihn zu erleben, sondern wir treten jetzt hier so sein Erbe an. Ja. Und wir hoffen, wir machen es einigermaßen gut, Herr Laufer. Er guckt sicher kritisch. Herr Laufer wird heute unser Intro machen zum Thema Führung. Was wir von ihm heute wissen wollen, ich weiß ja nicht, ob er das wirklich auch uns verrät, aber ich habe die Hoffnung, weil er blickt doch auf so 30 Jahre Führungskräftetraining zurück, gibt es da einen Wandel? Gibt es einen Paradigmenwandel? Was ist Führung? Was ist gute Führung? Ist Führung vielleicht sogar dabei, demokratischer zu werden oder nicht? Ist ein ganz spannendes Thema und da möchte ich gerne eine Expertise haben und wissen, wo geht's hin? Wenn Sie es nicht wissen, wer weiß es sonst, Herr Laufer? Interessiert Sie das Thema auch?
Wir sind bloß wegen der Drinks hier.
Nein, die sind hier wegen uns beiden. Die wollten mal sehen, wer das hier so managt. Okay, wir haben sicher die Gelegenheit, dann zu diskutieren mit Ihnen. Schonen Sie ihn nicht, ja, weil er ist nur heute hier, beim nächsten Mal nicht. Ja, vielleicht kommt er mal als Gast, wenn er Zeit hat. Aber ich habe gehört, sie sind immer noch sehr fleißig und umtriebig. Und deshalb ist es nicht so wahrscheinlich. Und ich kann jetzt einfach sagen, bitteschön, das ist Ihre Bühne. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ein kurzer Vorschussapplaus.
Bitteschön. Ja, mir war als Thema genannt worden, demokratische Führung in Unternehmen. Geht das? Ich möchte das ein bisschen anders formulieren. Nämlich, ist es denn zweckmäßig? Ist es denn notwendig? Und da möchte ich Sie gleich mit an die Front bringen. Und zwar, dass Sie sich mal Gedanken machen. Denn bei jedem Arbeitsprozess sollte ich mir ja vorher ein klares Ziel stecken. Nicht ohne ein klares Ziel. Wer also kein klares Ziel vor Augen hat, der wird keinen geraden Weg gehen, sondern wird eben hin und her und zurück und vielleicht das Ziel völlig verfehlen. Also sollte ich mir eigentlich auch als Führungskraft überlegen, wo will ich meine Mitarbeiter denn hinführen? Führung bedeutet ja schließlich im Sinne, sagen wir mal, des Bergführers, nicht? Seine Schützlinge an die Hand zu nehmen und sie möglichst zum Gipfel zu führen und möglichst auch wieder zurück. Ja? Also, und das wissen Sie sicherlich am besten, wo Sie Ihre Mitarbeiter hinführen wollen. Das heißt, die Frage, welche Eigenschaften, welche Fähigkeiten, welche Persönlichkeitseigenschaften, Persönlichkeitsmerkmale wünschen Sie sich von Ihren Mitarbeitern, um die heutigen Aufgaben, die zu lösen sind in Unternehmen, mit Hilfe Ihrer Mitarbeiter erfolgreich bewältigen zu können? Dazu sollten Sie sich selbst mal Gedanken machen. Ja? Das können, wie gesagt, sein Fähigkeiten, kann eine bestimmte Arbeitshaltung sein, bestimmte persönliche Eigenschaften. Machen Sie sich mal Gedanken und seien Sie bitte so gut und hoppla, hoppla, bringen, vielleicht kann es jemand mal verteilen so ein bisschen, und das Publikum streuen und auch Stifte. Und die Ideen, die Sie dazu haben, dass Sie die kurz, möglichst mit ein oder wenigen Begriffen, auf Kärtchen schreiben. Sie haben nachher Gelegenheit, das notfalls noch näher zu erläutern. Ja? Schreiben Sie laut und deutlich, damit man das, wenn wir das hier anpinnen, gut lesen kann. Ich werde das kurz vorlesen, was auf den Karten steht. Wenn Sie eine Verständnisfrage dazu haben, sagen Sie es bitte, damit die jeweilige Autorin oder der Autor uns das vielleicht noch etwas näher bringt. Denn Sprache ist mehrdeutig immer. Man kann es so und so verstehen vielleicht. Mit der ersten Karte habe ich zum Beispiel schon mal ein Problem. It depends on the context.
Wir haben diese Erläuterung nicht aufgezeichnet und geben Ihnen hier also nur einen Ausschnitt der genannten Anforderungen an den idealen Mitarbeiter. Wie muss er oder sie sein?
Dann war gewünscht, dass er Prioritäten setzen kann. Er soll ideenreich und anpassungsfähig sein. Also nicht der angepasste Mitarbeiter, der zu allem Ja sagt, Ja und Amen sagt, sondern alles macht, was man von ihm will. Okay, Sie sehen also, nicht die Wörter sind deutsch. Sprache ist immer mehrdeutig. Folgsam soll er sein. Folgsam. Also wenn ich vorangehe, dass er mir folgt. Nicht unbedingt auf Befehl, sondern aus eigenem Antrieb möglichst. Okay. Verständnisvoll soll er sein, auch von dir? Also im Sinne, dass er mich versteht oder dass er Verständnis für die Inhalte aufbringt. Loyal soll er sein. Also sich mit der Firma identifiziert und im positiven Sinne, also nicht loyal im Sinne von Kadavergehorsam. Kritisch soll er sein. Mutig soll er sein, in Klammern, kein Duckmäuser. Begeisterungsfähig soll er sein. Begeistert sein, wenn jetzt Feierabend ist, darauf warten wir alle. Nein, selbstständig soll er sein. Also selbstständig handeln, arbeiten, nicht nur nach Anweisung, sondern mitdenkend. Ja, jetzt kommt etwas länger. Ist motiviert, ist kundenorientiert, übernimmt Verantwortung, organisiert sich mit anderen im Team. Ich sage mal, das ist so tendenziell eben, sich mit seiner Arbeit zu identifizieren, eigenverantwortlich, verantwortungsbewusst zu arbeiten. Ja, und dann ist hier eine bildhafte Darstellung. nämlich die eierlegende Wollmilchsau.
Auch diese Bemerkung musste erläutert werden. Und weiter sollen Mitarbeiter dialogfähig, konfliktfähig und kritikfähig sein. Sie sollen zuverlässig und verantwortungsbewusst sein. Und Spaß an der Arbeit soll der ideale Mitarbeiter, die ideale Mitarbeiterin auch haben.
Das ist also eigentlich mehr Wunschdenken und nicht Führungsziel. Stil, ja? Ich hätte gerne, dass die Personalabteilung mir die Leute zuordnet, die eben zu mir passen. Aber das ist nicht Führungsziel. Ja, denn das ist eine falsche Erwartung. Ich weiß, ich kenne das aus meiner Praxis, dass manche Kollegen auf der Führungsebene sich ständig beklagen, ja, also das ist in meiner Abteilung nicht so funktioniert, wie ich mir das wünsche. Es liegt eben daran, dass die Personalabteilung mir immer solche Pfeifen zuordnet. Ja, schuld sind immer natürlich die Mitarbeiter, die falschen Mitarbeiter. Aber das ist nicht Führungsaufgabe. Führungsaufgabe ist es, auch diejenigen, auch die Mitarbeiter, die mir zugeordnet werden und die eben nicht von vornherein so auf meiner Wellenlänge sind, dass ich die dahin führe, dass wir zum Konsens kommen irgendwie. Das ist die hohe Führungskunst. Ja, Sie müssen das, sage ich jetzt mal, Menschenmaterial, mit dem müssen Sie umgehen können, und zwar erfolgreich, Sie zum Erfolg führen, was Ihnen zur Verfügung gestellt wird. Das erwartet man von Ihnen als Führungskraft. Allerdings möchte ich nun mal hier eine, ja, vielleicht etwas provokante Frage stellen. Brauchen wir denn wirklich und warum einen solchen Mitarbeiter? Oder sind Sie vielleicht der verständlichen Versuchung erlegen, jetzt schön klingende Modeadjektive zu nennen? Oder ich möchte die Frage vielleicht mal anders formulieren. Wenn vor 7, 8 Jahrzehnten, also vor etwa einem Menschenleben, also kurz vor dem Ersten, Zweiten Weltkrieg noch, wenn man da Führungskräften, Vorgesetzten, dieselbe Frage gestellt haben, welche Eigenschaften sollen deine Mitarbeiter haben, wären da auch diese Adjektive gekommen? Sondern was wohl vorrangig? Folgsam. Im Sinne von Gehorsam. Mhm. Also Schnauze halten und machen. Und weiter? Was noch? Zuverlässig, ja. Mhm. Ehrlich. Mhm. Naja, loyal, aber nicht im Sinne, dass aus mir heraus ich mich identifiziere, sondern dass ich loyal bin, das heißt folgsam und gehorsam bin. Dann kam sicherlich sehr häufig die Worte, pflichtbewusst soll er sein, pünktlich, sauber, ordentlich, fleißig. Das waren die Tugenden, die noch vor einem, sagen wir mal, ungefähr Menschenalter, muss man sich mal vor Augen halten, das ist noch gar nicht so lange her, als da und Generationen davor, über viele Generationen, dies als Tugenden am Arbeitsplatz gesehen wurden, als Mitarbeitertugenden. Ich bin mal darauf gestoßen, zufälligerweise am Priesterweg, S-Bahnhof Priesterweg in Schöneberg, da war mal ein Eisenbahnausbesserungswerk. Das ist heute Museum, man kann es also auch besuchen. Und da ist auch ein alter Lokschuppen. Und da ist hinten an der Wand ist so ein Leitspruch dran, nämlich Ordnung, Disziplin und Sauberkeit, Ehrensache eines jeden Eisenbahners. Also das waren die wichtigen Tugenden. Würde man mit diesen Tugenden alleine ein Unternehmen heute noch erfolgreich führen können? Wohl kaum, was? Wobei das ja nicht so ist, dass das heute Untugenden sind. Sie wollen ja sicherlich auch, dass Ihre Mitarbeiter am Arbeitsplatz Ordnung halten, dass es nicht aussieht wie bei Hempels unterm Sofa und dass sie pünktlich sind und dass sie nicht dreckig erscheinen, vor allen Dingen, wenn sie vielleicht mit Kunden zu tun haben. Das sind auch heute natürlich Tugenden, aber das nennt man heute Sekundärtugenden. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber die anderen Tugenden, die Sie hier genannt haben, das sind die Primärtugenden, die für den Erfolg des Unternehmens signifikant sind und nicht die Sekundärtugenden. Ja, aber warum ist das nun heute eine andere Erwartungshaltung? Oder muss man eigentlich eine andere Erwartungshaltung haben an Mitarbeiter? Was hat sich denn seit, sagen wir mal, rund 100 Jahren, hat sich denn da in der Arbeitswelt so grundlegend geändert? Was ist heute so viel anders als früher? Also die Arbeitsaufgaben sind heute tendenziell wesentlich komplexer und ändern sich sehr schnell. Es ist ja heutzutage so, oder in den letzten Jahren haben wir das gehabt, dass von heute auf morgen ganze Berufsbilder aussterben. Nehmen Sie den Bleisatz in der Druckerei, als der Fotosatz kam, brauchte man keine Setzer mehr, von heute auf morgen. Ein überflüssig gewordenes Berufsbild. Ja, da hat sich eben viel geändert. Sehen Sie, wie wurden denn früher Schuhe hergestellt? Das war also normalerweise waren das Schuhmacherbetriebe, Handwerksbetriebe, da war der Meister, der hat vielleicht einen Gesellen gehabt, einen Lehrling und die Frau Meisterin, die bekocht hat. Dieser Meister, der wusste noch alles für seinen Bereich, für sein Unternehmen und konnte es auch. Der wusste, woraus Schuhe hergestellt sind, welche Materialien man dafür nimmt. Der wusste, wie man einen Schuh aufbaut. Der hat also auch seine eigene Lehrausbildung, Lehrlingsausbildung gemacht und hat gesagt, Jungchen, komm mal her, so geht das nicht, ich werde dir mal zeigen. Ja. Was hast du denn da für einen Hammer? Da sag mal, der muss mal neu eingestielt werden. Komm, ich zeige dir, wie man einen Hammer einstiehlt. Der konnte sicherlich auch seine Steuererklärung noch alleine machen. Der hat auch die Akquisition alleine gemacht. Nicht, wenn ich viel zu tun hatte, Hände auf dem Hintern, vielleicht vom Laden gestanden hat, ach, Frau Schulz, Bücher nach, so ein paar neue Treter wären vielleicht auch mal fällig. Ja. Nicht? Der wusste in seinem Arbeitsbereich, wusste alles und konnte auch alles. Die heutige Schuhfertigung, ich habe also auch bei der Firma Leiser Weiterbildung gemacht, wie werden denn da Schuhe hergestellt? Ich behaupte mal, dass selbst der Leiter der Produktionsabteilung, also der nicht das ganze Unternehmen eigentlich kennen musste, sondern nur seinen engen Bereich Fertigungsabteilung, dass der auch in seiner Abteilung nicht alles wusste und weiß und kann. Wenn da eine Maschine stehen bleibt, dann sagt er nicht, ach, das machen wir schon mal, sondern was bleibt als Einziges übrig? Die Herstellerfirma, die Lieferfirma anzurufen. Und dann fragen sie, damit wir ihnen den richtigen Servicehandwerker schicken, ist es ein mechanisches Problem? Ist es ein elektrisches Problem? Ist es die Elektronik oder die Pneumatik oder die Hydraulik? So spezialisiert ist das heute. Und ich denke, dass ich da also nicht falsch liege, dass in der Mehrheit der Unternehmen keine Führungskraft für ihren auch engen Verantwortungsbereich wirklich noch alles weiß und kann, sondern dass zum Beispiel auch junge Anfänger, ja, die frisch vom Studium kommen, dass die ihnen was vormachen können. Wenn sie BWL studiert haben, mal vor 7, 8 Jahren, und da kommt ein Studienabgänger, ein frischer, dann kann er ihr auch ein bisschen was erzählen. Nicht, denn man sagt ja, Wissen, Fachwissen veraltet heute in 7, 8 Jahren, natürlich je nach Bereich. Ja. Was ist die Quintessenz? Sie sind als Führungskraft heute mehr denn je auf den guten Willen und das Fachwissen ihrer Mitarbeiter angewiesen. Sie sind auf ihre Mitarbeiter angewiesen, nicht die auf sie. Denn wenn die ihr Wissen und ihr Spezialwissen, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten nicht einbringen, sind sie erschossen. Ja? Wenn die mauern und sie gegen die Wand laufen lassen, lass die Alte mal ruhig machen, ja? Die wird schon sehen. Also, ein Punkt, Wandel der Arbeitsprozesse. Was hat sich noch in den Jahrzehnten geändert? Dramatisch teilweise. Ja, geändert haben sich in Unternehmen auch die sogenannten Führungsspannen. Man sagt auch Leitungsspannen. Das heißt, wie viele Mitarbeiter eine Führungskraft als unmittelbar nachgeordnete Mitarbeiter zu führen hat. Als ich in den 70er Jahren, als ich nämlich für die Führungsakademie der Deutschen Bundespost Lehrbeauftragter war, so neben meiner normalen Abteilungsleitertätigkeit und mich also mit der Führungslehre und Organisation, Führungsorganisation beschäftigt hatte, da gab es eine Faustregel der Führungsorganisation, die besagte, Eine Führungskraft kann maximal 7 Mitarbeiter vernünftig führen. Wenn Sie in größere Unternehmen gehen, da haben heutzutage Führungskräfte 10, 20 Leute zu führen. 7 ist höchstens noch in ganz kleinen Betrieben, ist klar, aber in großen Unternehmen. Ein Extrem war, dass ich bei einer großen Firma eben auch Führungskräfteweiterbildung gemacht hatte und bin auf das Thema Mitarbeitergespräche gekommen und habe appelliert, reden Sie so oft wie möglich mit Ihren Mitarbeitern. Da sagte einer, wissen Sie, Herr Laufer, haben Sie vollkommen recht, finde ich toll. Ich habe 120 Mitarbeiter, ich kenne nicht mal alle Namen von denen. Demzufolge, weil eben die sogenannte Führungs- oder Leitungsspanne größer geworden ist, können sich Führungskräfte heutzutage nicht mehr so intensiv um jeden Mitarbeiter kümmern. Sie können nicht mehr heutzutage wie früher bei jedem Mitarbeiter klare Anleitungen und Anweisungen geben und überwachen und kontrollieren, ob er es richtig macht, sondern sind eben mehr denn je darauf angewiesen, dass die selbstständig funktionieren, eigenverantwortlich handeln. Ja, und dann möchte ich noch mal nennen den allgemeinen, oft zitierten gesellschaftlichen Wertewandel. Die Werte in unserer Gesellschaft, die Wertvorstellungen haben sich in wenigen Jahrzehnten dramatisch geändert. Der Stellenwert von Arbeit hatte früher einen sehr hohen Stellenwert. Aber im Wertekanon der heutigen Menschen sind eher Familie, Freizeit, Hobbys, Selbstverwirklichung und solche Dinge haben einen wesentlich höheren Stellenwert. Nicht früher war es, es ist nicht so, dass die Leute früher lieber gearbeitet haben. Nein, aber der Stellenwert, die Bedeutung, die Notwendigkeit von Arbeit hatte eben einen anderen Stellenwert. Sie können also heute Mitarbeitern nicht mehr damit kommen und sagen, na ja, sehen Sie mal, da müssen Sie doch Verständnis dafür haben, wie wichtig hier diese Arbeitsaufgaben sind, oder da müssen Sie doch Ihre Pflicht erfüllen und so weiter. Da kriegen Sie aber bloß ein müdes Lächeln. Sondern es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, wenn Sie eben engagierte, motivierte Mitarbeiter haben, wollen Sie dahin führen, dass Sie diese Wertvorstellungen beachten, dass Sie in Ihrem Führungsverhalten, bei Ihren Führungsmaßnahmen eben auf die geänderten Wertvorstellungen Rücksicht nehmen. Denn eine Maßnahme kann nur motivieren, wenn sie bedürfnisgerecht ist. Und die Bedürfnisse der Menschen heute sind eben andere. Und das hat sich eben auch dramatisch geändert. Früher gab es noch bis zur Zeit meines Vater, Großvater, gab es ein ziemlich statisches Wertegefüge. Man kann auch sagen, da war klar und über Generationen war es klar, sowas tut man oder sowas tut man nicht. Ja? Und das wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Heute ist da nicht mehr. Und der Werteverfall, das wird ja allenthalben beklagt, eben ja nicht nur in Unternehmen, ja, sondern ganz allgemein bis in Führungsspitzen, sowas tut man nicht. Sollte man eigentlich meinen, dass Vorstandsvorsitzende von VW oder von der Deutschen Bank, zwei Unternehmen, die krisengeschüttelt sind, eben sich nicht die Gehälter und die Boni erhöhen. Sowas tut man eigentlich nicht. War früher mal Konsens. Ja, ja, gesellschaftlicher Wertewandel. Dann möchte ich noch anführen, das hat so ein bisschen auch eine Nähe dazu, das geänderte Mitarbeiterbewusstsein. Mitarbeiter wollen heute oder lassen es nicht mehr zu, dass sie in dem Maße wie die Marionetten, man mit ihnen wie mit Marionetten umgeht, sondern haben ein anderes Selbstbewusstsein. Und das hat ja auch verschiedene Gründe, unter anderem zum Beispiel schon eine andere Kindererziehung. Ja, damals so die 68er Generation, die den sogenannten, was ein Missgriff war, sprachlich aber auch, so extrem sich nicht bewährt hat, aber die anti-autoritäre Kindererziehung. Ja, das hat natürlich ein anderes Bewusstsein in der heranwachsenden Generation erzeugt. Und wir haben eine demokratische Verfassung inzwischen. Früher in Deutschland gab es nur diktatorische Systeme, Monarchie, Hitler-Diktatur, DDR-Diktatur. Ja, Das hat eben auch ein anderes Verständnis, Selbstbewusstsein. Und darauf müssen Sie Rücksicht nehmen. Sie führen unrealistisch, wenn Sie meinen, dass Sie Mitarbeitern gegen deren Interessen und führen können und das Mitdenken abschaffen wollen. Das ist kontraproduktiv. Ja, und als letztes möchte ich noch anführen den Machtverlust. Sehen Sie, es gab früher Zeiten, da haben Führungskräfte irgendwelche Willferien nachgeordneten Untertanen einfach köpfen lassen. Das ist dann aus der Mode gekommen, aber danach war es immer noch über viele Jahrzehnte und Generationen war die körperliche Züchtigung am Arbeitsplatz Normalität. Also dass der Gutbesitzer dem Knecht mal eins mit der Reitgerte hinten drüber geht, wenn er frech geworden ist, oder auch in der Lehrlingsausbildung, ja, noch bis in die 50er Jahre wurde auch in Betrieben noch geschlagen. Ich habe bei der Firma Daimler-Benz gelernt. Da kam es schon auch mal vor, dass jemand eine gespalten bekommen hat. Und Daimler-Benz war ja keine kleine Bruchbude. Ja, wir hatten einen Gesellen, einen Lehrgesellen, der war gleichzeitig Maschinenbauermeister und auch Schmiedemeister. Und so eine Statur hatte der auch. Ein herzensguter Mensch. Wir mochten ihn sehr. Aber wenn denen die Sicherung durchgebrannt, habe ich es einmal erlebt, dass der einem Lehrling eine so geschwalbt hat, dass der unter die Werkbank gesegelt ist. Da konnten sie aber nicht nach Hause gehen und sagen, Papa, der hat mich geschlagen. Oh, da nehmen wir uns jetzt einen Anwalt. Da hat man nochmal auch Dresche bekommen, weil man nämlich möglicherweise seine Lehrstelle aufs Spiel gesetzt hat. Das wurde eben mehr oder weniger hingenommen. Ja, also mit körperlicher Züchtigung ist aber jedenfalls heutzutage, davor ist zu warnen, das kann böse Folgen haben. Aber was haben Sie denn heutzutage als Führungskraft, jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, was für Machtmittel haben Sie denn, um irgendwelche Dinge durchzusetzen, wenn ein Mitarbeiter nicht so will wie Sie? Was haben Sie für Machtmittel? Sie können eine Abmahnung schreiben. Wann ist sie gerechtfertigt, wann kann sie vom Arbeitsgericht Bestand haben? Nun, da muss schon eine massive Verfehlung vorliegen. Also, wenn Sie der Meinung sind, der arbeitet ein bisschen zu langsam oder nicht sorgfältig genug, das steht nicht im Arbeitsvertrag drin. Ja? Wenn jemand die Arbeit verweigert, das ist sogar einer der wenigen Gründe für eine fristlose Entlassung. Und solche Dinge können auch Abmahnungen sein. Und wenn Sie genügend Abmahnungen gesammelt haben, dann haben Sie vielleicht auch Chancen, mal jemanden zu kündigen. Der Kündigungsschutz ist nun mal ziemlich stark in unserem Lande. Zu Recht und erfreulicherweise, muss man ja eigentlich sagen. Also, was ist die Konsequenz? Sie müssen eben versuchen, ein Klima, ein Vertrauensklima aufzubauen, dass sie die Achtung ihrer Mitarbeiter bekommen. Ja? Dass beide Seiten wissen, wir sind aufeinander angewiesen, wir sitzen in einem Boot. Ich habe auch ein Buch geschrieben, Vertrauen und Führung. Und da habe ich nicht ohne Grund als Untertitel gewählt, Vertrauen als Schlüssel zum Führungserfolg. Wenn Sie ein gutes Vertrauensverhältnis zu Ihren Mitarbeitern aufgebaut haben, dann wird Führung zum Selbstläufer. Dann kann Führung auch Spaß machen und Freude machen. Ja. Ich fand es mal so bezeichnend, ich habe also immer noch hin und wieder, treffe ich mich noch mit früheren Werkstattleitern. Und kommen wir natürlich auch immer auf die alten Kamellen, ist ja klar, und da sagt einer der Werkstattleiter, er weißte, wenn dann irgendwie sowas war, also weiß ich, nachts eine Störung, eine schwer zu beseitigende Störung, wo sich die Mitarbeiter, die Handwerker wirklich unter schweren Bedingungen, großer Hitze, weiß ich, was Störung beseitigen müssen. Aber dann wurde gesagt, wir müssen das in Ordnung bringen, das können wir dem Laufer nicht antun, dass der morgen Ärger kriegt. Wenn Sie das Klima geschaffen haben, dann haben Sie die Leute hinter sich, dann können Sie es auch riskieren, sie selbstständig arbeiten zu lassen und können darauf bauen, dass das nicht missbraucht wird. Natürlich kommt es vor. Hin und wieder kommt es vor. Aber mehrheitlich haben sie dann gewonnen und Führung wird leicht. Die klassische Führungslehre kannte eigentlich nur zwei Führungsstile, nämlich den sogenannten autokratischen und den demokratischen Führungsstil. Heutzutage wird statt autokratisch oft autoritär gesagt, aber das ist ein sprachlicher Missgriff. Unter autokratisch ist zu verstehen, kommt von dem griechischen Wort der Autokrator, der Alleinbestimmende, Alleinherrschende. Im Gegensatz zum demokratischen, da ist das griechische Wort Demos, das Volk drin, dass also alle verantwortlich mitwirken. Das waren die klassischen Führungsstile. Welcher dieser Führungsstil der richtige ist, darüber ist so lange wie geführt wurde, noch bis in die 70er Jahre, kontrovers diskutiert worden in der Wissenschaft und überall in Büchern, damit man dies und jenes lesen, bis dann in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre, spät aber dennoch sich die Erkenntnis durchsetzte, dass es den einzig richtigen Führungsstil gar nicht geben kann, weil eben die Situationen sehr unterschiedlich sind. Dass man also, und das ist heutzutage der weitestgehend anerkannte Führungsstil, der situative Führungsstil, dass man situationsgerecht führt. Ja, und was bedeutet das? Dass man in manchen Situationen eben autokratisch führt und in manchen Situationen demokratisch führt. Ganz einfaches Beispiel, nehmen wir mal an Feuerwehr. Natürlich kann im demokratischen Sinne, ist es sinnvoll, wenn der Leiter einer Feuerwache für ein großes Gebäude in seinem Bereich vorsorglich einen Einsatzplan entwickelt und dies mit seinen Mitarbeitern gemeinsam diesen Plan erarbeitet. Weil dann jeder Mitarbeiter seine praktischen Erfahrungen, seine Ideen, seine Bedenken und alles einbringen kann. Demokratisches Führen eigentlich zu bejahen. Aber wenn es dann brennt, dann kann es nicht sein, dass der Einsatzleiter sagt, also komm, liebe Leute, wollen wir ein B-Rohr nehmen oder wollen wir ein C-Rohr nehmen? Nein, dann gilt es dreimal die Treppe hoch, das und so weiter. Autokratisches Führen. Also das ist Stand der Führungsstildiskussion, situationsgerecht führen. Was natürlich bedeutet, dass die hohe Kunst des Führens darin besteht, die Situation jeweils richtig einzuschätzen. Das erfordert eine Menge Sensibilität, Einfühlungsvermögen, um zu erkennen, hier eher so oder eher so. Die Krux ist nun, dass die Mehrheit der Führungssituationen nicht so klar strukturiert ist wie das Feuerwehrbeispiel, sondern zwischen den beiden Extremen irgendwo in der großen breiten Grauzone ist, wo das eine funktionieren kann, autokratisch, auch demokratisch funktionieren kann. Und da, denke ich, ist es wichtig, was für eine Führungsphilosophie man in sich trägt. Und die sollte man seinen Mitarbeitern auch vermitteln. Ob man also im Zweifel, wo beides begründbar ist, eben eher demokratisch oder autokratisch führt. Welche Führungsphilosophie ich habe, das ist wichtig. Und das seinen Mitarbeitern rüberzubringen, erkennbar zu machen. Denn der schlechteste Führungsstil ist nämlich der, wenn die Mitarbeiter nicht wissen, woran sie sind und mal heute so geführt wird und morgen so. Ich habe es so genannt, dass man einen demokratisch geprägten situativen Führungsstil, also situationsgerecht, aber da, wo es also so ein Zweifelsfall ist, dass man da dann deutlich auch sich so verhält, wie es der eigenen Überzeugung entspricht. Sonst sind sie als Führungskraft unglaubwürdig und das ist ganz wichtig, authentisch zu sein als Führungskraft.
Ich würde Sie gerne ein bisschen aktivieren, weil es ja jetzt keine Vortragsveranstaltung nur sein soll, sondern wir sollen ins Gespräch kommen. Und dass wir auch nicht aneinander vorbeireden. Sie haben einen sehr weiten historischen Bogen gespannt. Ich glaube, da gibt Ihnen jeder recht, aber vor welchen Herausforderungen stehen wir heute? Und da ist vielleicht interessant zu sehen, was sind die Fragen, mit denen Sie gekommen sind. Also ist der Mitarbeiter, ist das eine gute Sicht auf den Mitarbeiter, sagen, das ist ein Risiko? Oder wie ist es denn mit der Demokratisierung von Führungsstilen heute in Unternehmen? Wie gehen wir damit um?
Diese Diskussion wurde auf die Pause verschoben und Hartmut Laufer gab uns noch einen Einblick in verschiedene Trainingsvideos. Nachdem sich alle ein wenig gestärkt hatten, stellte die Psychologin Josephine Henrici Captain vor. Captain ist ein Tool, mit dem sowohl die Führungskräfteauswahl als auch die Führungskräfteentwicklung unterstützt werden kann. Also auch hier, es gibt nicht den einen richtigen Führungsstil. Doch das Tool erweitert die Möglichkeit, Jobanforderungen sehr genau mit den individuellen Verhaltenskompetenzen abzugleichen. Sie wollen nächstes Mal live dabei sein? Wir freuen uns auf Sie. Am 6. September 2016 findet der nächste Gabalabend in Berlin statt. Infos dazu und auch zu dieser Veranstaltung finden Sie auf www.gabal-berlin.de. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Zeit.
Finden Sie Gehör bei Ihren Kunden. Das ist das Motto von Brigitte Hagedorn und genau dabei unterstützt sie Ihre Kunden mit Rat und Tat. Erfahren Sie mehr auf www.audiobeiträge.de.